In dem Vorwort steht, dass der Rechtsterrorismus in Deutschland eigentlich seit 1945 eine erschreckende Kontinuität aufweist, allerdings dann die Selbstenttarnung des selbsternannten nationalsozialistischen Untergrunds im November 2011 und dann auch das Bekanntwerden des Ausmaßes der Verbrechen des NSU einen, und da zitiere ich, zweifellos eine historische Zäsur darstellen. Warum denn eigentlich? Warum stellt das eine Zäsur dar?
Ja, wir haben letzte Woche erst den Jahrestag der Ermordung von Enver Şimşek begangen, also den 25. Jahrestag der Ermordung von Enver Şimşek, der ja das erste NSU-Opfer gewesen ist. Und bis heute, auch wenn man die lange Tradition und die lange Kontinuität des Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik nachvollzieht, ist der NSU-Komplex und die Taten der NSU insofern eben auch einzigartig, dass diese 10 Morde, die der NSU durchgeführt hat, letzten Endes in den Kontext eingebunden waren oder eingebettet waren, ja, der letzten Endes auch durch das Versagen und das Unterlassen von staatlichen Organen erst eine Gelegenheitsstruktur geschaffen hat, ja, und auch die Rolle des Verfassungsschutzes, ja, so bedenklich gewesen ist, aber auch der polizeilichen Ermittlungsbehörden. Und das hat man sicherlich aber in anderen Fällen von Rechtsterrorismus ähnlich gehabt, aber nicht in dieser Komplexität und auch nicht in dieser verheerenden Konsequenz. Und ja, der Rechtsterrorismus des NSU hat breite Kreise gezogen, ja, auch wenn man sagen muss, diese 10 Toten sind natürlich eben auch in einer traurigen Kontinuität zu den vielen, vielen Toten, die es schon seit kurz nach Kriegsende in der Bundesrepublik Deutschland gegeben hat, durch rechtsextremistische, rechtsterroristische Attentate. Die hat es immer wieder gegeben, ja. Man erinnere nur an das Oktoberfest-Attentat damals, was auch von einem Rechtsextremisten begangen worden ist, der auch Kontakte hatte und Netzwerke. Aber hier beim NSU ist es eben offenbar geworden, wo das Versagen und wo die Problemlage auch in gesamtgesellschaftlicher Hinsicht gilt im Umgang mit Rechtsterrorismus, Rassismus und Rechtsextremismus.
Der NSU-Komplex, die Taten dieses rechtsterroristischen Netzwerkes wurden ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen aufgearbeitet, gesellschaftlich, juristisch und eben auch in den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, die ja auch zentraler Inhalt der Studie sind, über die wir heute sprechen. Vielleicht, damit man überhaupt erstmal eine Vorstellung hat, können Sie mir und den Hörerinnen und Hörern erst nochmal erklären, was genau eigentlich ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss ist. Also wer sitzt da drinne, wie arbeiten die und vor allen Dingen ja mit welchem Ziel, mit welchen Konsequenzen sozusagen?
Ja, insgesamt hat es 15 parlamentarische Untersuchungsausschüsse zum NSU, zur Aufarbeitung des NSU-Komplexes gegeben, davon 2 in Thüringen. In Thüringen war der erste von 2012 bis 2014 und dazu dann von 2014 bis 2018, also ein bisschen länger. Und die sind auch sehr unterschiedlich gewesen und auch in den Bundesländern ist es unterschiedlich gewesen. Und wenn wir nur mal Thüringen eben angucken, da hat es dann außer diesem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss ja auch noch eine Enquete-Kommission zu Ursachen und Formen von Rassismus und Rechtsextremismus in Thüringen gegeben, die ist auch noch sehr wichtig gewesen. Was sind parlamentarische Untersuchungsausschüsse? Das sind Gremien, die in den Landtagen oder im Bundestag eingerufen werden zur Aufarbeitung eines Problems, eines politischen, gesellschaftlichen Problemfeldes. Und man kann sich das so vorstellen wie ein Gerichtsprozess. Also stark vereinfacht gesagt, da werden natürlich keine Richter dort installiert, sondern das sind Parlamentarier und die Fraktionen und Abgeordnetengruppen wählen da Obleute, wählen da Vorsitzende und wählen da Abgesandte. Da werden dann speziell meistens auch nochmal Mitarbeitende eingestellt dafür, um diesen parlamentarischen Untersuchungsausschuss wissenschaftlich vorzubereiten und nachzubereiten. Und dann setzt man sich intensiv, also auch jahrelang, während der Legislaturperiode mit diesem Problem auseinander. Das heißt, es werden Akten gewälzt, es werden Sachverständige gehört, es werden Zeugenaussagen protokolliert und die ausgewertet und dann kommt man zu Urteilen, dann kommt man zu Beurteilungen und kommt eben auch zu Empfehlungen und das ist gemacht worden. Also es ging darum, sich die NSU-Komplex und seine Konsequenzen eben dort Revue passieren zu lassen, da auch Licht ins Dunkle zu bekommen und anhand eben dieser Aussagen, die in dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss getroffen worden sind und die Erkenntnisse, die der Ausschuss erarbeitet hat, dann letzten Endes auch Empfehlungen abzugeben, was sich denn im Umgang ändern muss, was sich als Konsequenz aus dem NSU-Komplex in den Behörden tun muss, in Polizei, in Justiz, in anderen Bereichen der Verwaltung, aber eben auch in gesellschaftlichen Teilbereichen. Und das sind teilweise sehr umfangreiche Beschlüsse gewesen. Und bei diesen Abschlussberichten muss man auch nochmal sagen, da gibt es dann immer den gemeinsamen Abschlussbericht, aber es gibt eben auch Sondervoten, weil man sich ja vorstellen kann, je nach Partei gibt es eben auch sehr unterschiedliche Ansichten, was getan werden muss im Bereich Justiz, Polizei und Demokratieförderung. Und in unserer Studie haben wir uns das mal versucht, systematisch anzugucken, und zwar in einer großen Breite, aber mit einem Fokus auf Sachsen, Thüringen, Hessen und die Bundesebene.
Ist es denn üblich, dass es dann solche, neben vielleicht auch einer parlamentarischen Bewertung, wie diese Empfehlungen umgesetzt werden, dann auch so etwas gibt wie diese wissenschaftliche Studie, für die ja jetzt das IDZ da eingesetzt wurde? Ist es üblich, dass es dann die Konsequenzen und die Empfehlungen der politischen Arbeit sozusagen dann auch wissenschaftlich bewertet werden? Wie kam es denn eigentlich zu der Studie vielleicht?
Ja, also wir haben die Empfehlungen selbst nicht bewertet oder gesagt, das sind gute Beschlüsse gewesen in den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, sondern unsere Studie hat zum ersten Mal versucht, eine systematische Auswertung des Umsetzungsstandes der zentralen Ergebnisse dieser Empfehlungen durchzuführen. Ja, dass man sich mal angeguckt hat, welche Empfehlungen gab es überhaupt. Ja, und das hat es ja nicht gegeben, dass die systematisch mal gegenübergestellt worden sind, weil die doch sehr unterschiedlich sind bei 15 parlamentarischen Untersuchungsausschüssen über diesen langen Zeitraum. Wie gesagt, seit 2012 und der letzte parlamentarische Untersuchungsausschuss ist erst 24 in Mecklenburg-Vorpommern abgeschlossen gewesen, ja. Und die Aufarbeitung des NSU-Komplexes läuft bis heute. Ja, also es gibt zum Beispiel in Hamburg, was eben auch ein Land war, wo eben ein Mord passiert ist, des NSU, bis heute eben auch eine wissenschaftliche Untersuchung, um den NSU-Komplex dort weiter aufzuklären, war jetzt gar nicht Teil unserer Untersuchung. Wir wollten eben einen Überblick über die Empfehlungen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten eben schon in den Kontext abgegeben worden sind, gegenüberstellen. Und diese systematisierte Auswertung, die ging dann eben so weit, dass wir eben auch mal geguckt haben, in öffentlichen Dokumenten, also zum Beispiel in sogenannten Antworten der Landesregierung auf kleine Anfragen von Parlamentariern, die selbst wissen wollen, wie ist denn der Stand, ja, dass wir mal gucken wollten in offiziellen Dokumenten, was wird denn gesagt, was haben wir umgesetzt von diesen ehemaligen Empfehlungen, also in Justiz, Polizei, im Bereich der Demokratieförderung, was ist erreicht worden bisher als Reaktion eben auf den veränderten Umgang mit Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus. Und diese Studie gab es vorher noch nicht. Die ist von der sächsischen Staatsregierung aus initiiert worden. Das ist also praktisch auch eine Auftragsstudie im Auftrag des damaligen sächsischen Staatsministeriums der Justiz und für Demokratie und Gleichstellung in Dresden. Ja, und jetzt ist sie veröffentlicht.
Sie haben jetzt gerade schon gesagt, es gab 15 Untersuchungsausschüsse. In der Studie wird sich auf die Landesausschüsse aus Thüringen, Sachsen und Hessen sowie die Bundestagsausschüsse konzentriert. Und Sie haben unter anderem auch haufenweise Akten oder Anfragen zum Beispiel ja auch analysiert, um zu schauen, inwiefern ja die Empfehlungen denn eben ja umgesetzt wurden. Wie kann man sich denn vorstellen, was Sie sonst noch gemacht haben? Welche Daten haben Sie denn sonst noch erhoben, um überhaupt eine Aussage treffen zu können, inwiefern die Empfehlungen aus den jeweiligen Untersuchungsausschüssen umgesetzt wurden, Widerhall fanden?
Ja, einmal sind es diese Abschlussberichte, ne, mit den Sondervoten und diese Empfehlungen aus den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, so, um sich erstmal einen Überblick zu bringen. Und dann gibt es Parlamentsdokumentation. Ja, da kann ja auch jede Bürgerin und jeder Bürger im Internet nachgucken. Das ist ganz öffentlich. Was haben die Parlamente sonst eben veröffentlicht an Berichten, aber eben auch an Antworten der Regierung auf kleine Anfragen von Parlamentariern. Dann haben wir auch Stellungnahmen US-Ministerien ausgewertet. Wir haben selbst Anfragen an Bildungseinrichtungen, also zum Beispiel der Polizei und der Justiz, in den Bundesländern gestellt und uns die beantworten lassen. Wir haben Akten gewälzt, wir haben Presseberichte ausgewertet und Fachpublikationen, aber wir haben vor allen Dingen auch Fallanalysen durchgeführt und Interviews mit Staatsanwältinnen und Richterinnen zu Rechtsextremismusfällen, vor allen Dingen in Sachsen, weil es nun mal eine sächsische Auftragsstudie gewesen ist, gemacht. Und wir haben Expertinnen gehört und von uns, von denen uns auch schriftliche Expertisen nochmal geben lassen. Also zum Beispiel Fachjuristinnen, die einschätzen konnten, ja, wie ist es denn jetzt im Umgang mit der juristischen Aufarbeitung von Rechtsextremismus? Was hat sich denn in den letzten Jahren getan und wo sehen Sie vor allen Dingen Defizite und Verbesserungsmöglichkeiten? Und dann haben wir selbst eben auch mal Staatsanwältinnen und Richterinnen gefragt, die eben tagtäglich fast es mit solchen Fällen zu tun haben, wo eben eine politisch motivierte Hasskriminalitätstat stattgefunden hat, wo Menschen aus rassistischen Gründen oder mit einer rechtsextremen Tatmotivation angegriffen oder verletzt worden sind. Und dann stellt sich eben die Frage, wie geht man damit um? Ja, welche Sensibilität gibt es und welche Spielräume gibt es auch da für die Justiz eben stärker nachzufassen? Welche Veränderungen sind da eingetreten, wo es eben vor Jahren eben auch noch sehr viele Defizite gab? Und hat uns natürlich eben interessiert, wie ExpertInnen das dann eben auch selbst einschätzen.
Welche Veränderungen eingetreten sind, ob Veränderungen eingetreten sind, da kommen wir gleich nochmal zu. Ich habe nochmal eine Frage. Neben diesen ExpertInnen-Interviews sind es ja vor allen Dingen auch ja sicherlich auch Daten, Akten, gedruckte Informationen gewesen. Und ich habe immer noch so ganz stark im Hinterkopf, dass gerade auch in den eigentlichen Untersuchungsausschüssen ja immer wieder kritisiert wurde von den Leuten, die in den Untersuchungsausschüssen sitzen, dass viele Akten, die sie einsehen können, total geschwärzt sind. Also dass es da auch quasi selbst in der politischen Aufarbeitung schwierig war, alle Sachen zu beleuchten. Wie war, ist denn das jetzt für Sie gewesen? Hatten Sie oder standen Sie vor dem ähnlichen Problem, dass auch Sie nicht komplette Einsicht in alles hatten?
Naja, also diese Schwärzungen, ja, wo da jetzt irgendwie Geheimnisse zum NSU drinstehen, das hat uns ja nicht betroffen, sondern uns geht es ja um diese Empfehlungen und was der Staat damit gemacht hat, ob er sie umgesetzt hat, ja, ob er Verbesserungen, ob er Veränderungen in seinen Vorgehensweisen struktureller Art, institutioneller Art, im Fortbildungsbereich und so weiter und so fort erfassen hat. Und da muss man allerdings sagen, wie gesagt, da gibt es zum Beispiel diese Auskünfte der Regierung von den Ministerien auf die kleinen Anfragen von Parlamentariern hin. Und da gibt es auch sicherlich eben eine Reihe von Dokumentationen, wo zum Beispiel eben neue Konzepte vorgelegt worden sind, wo bekannt gegeben worden ist, eben auch öffentlich durch Presseerklärungen von Ministerien, von Landesregierungen, das und das haben wir getan. Und dann gibt es eben auch diese Selbstauskünfte auf Nachfrage. Und wir müssen sagen, dass insgesamt die Datenlage eben auch ziemlich dünn gewesen ist. Also es gibt zwar viele Dokumente, die wir uns da angeguckt haben, das ist wirklich eine Herkulesaufgabe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewesen, die diese Studie dann bearbeitet haben bei uns im Haus und eben auch der KooperationspartnerInnen, die dann eben ihre Expertise zur Verfügung gestellt haben. Man muss sagen, oftmals konnten wir eben auch nur sagen, naja, aufgrund der Datenlage können wir dazu eigentlich keine Aussage treffen. Und das ist eben auch ein wichtiger Befund, dass es eben auch nochmal im Interesse eigentlich der Landesregierung, der Bundesregierung sein müsste, von sich aus der Transparenz zu schaffen, was haben wir eigentlich getan, was ist noch zu tun und wie kann man das eben auch miteinander vergleichen. Ja, und das war eben jetzt bei uns eben auch nur eine Zwischenbilanz, weil also das ist halt ein Work in Progress und es fehlen teilweise eben auch veröffentlichte Informationen dazu. Teilweise gibt es ja kleinteilige Informationen, die man dann eben ordnen musste, aber teilweise fehlen eben auch schlicht irgendwie die transparenten Einsichten, was haben Behörden eigentlich geleistet und wie ist das zu bewerten.
Vielleicht jetzt direkt anschließend an diese ja dürftige Datenlage und die fehlende Transparenz. Leiten Sie denn da jetzt auch schon direkt auch als Zwischenbilanz sozusagen eine Konsequenz sozusagen daraus ab, dass es halt einfach gar nicht nachkommt? geprüft werden kann, dass es so eine dürftige Datenlage gibt?
Ja, also es gibt ja das Dateninformationsfreiheitsgesetz, ja, oder diese Auskunftspflicht des Staates, ja, und gegenüber den Bürgern. Aber die Frage ist eben, ob das eine Hohlschuld eben der Öffentlichkeit ist und zum Beispiel Medien, JournalistInnen, Bürgerinnen oder eben auch Wissenschaftler da erst nachfragen müssen oder ob es eigentlich nicht im Sinne eines transparenten demokratischen Staatswesens ist, eben auch diese behördlichen Sachen, gerade wenn sie eben so wichtig sind, wenn es um unser aller Sicherheit geht, wenn es um innere Sicherheit geht, wenn es aber vor allen Dingen um Betroffenenschutz geht, das mal eben auch relativ von sich heraus transparent und deutlich zu machen, was die Umsetzung von diesen Maßnahmen anbetrifft, so könnte der Verdacht erscheinen, dass da gar nicht so viel getan worden ist. Und also es ist so halb-halb. Teilweise fehlt eben tatsächlich diese Transparenz über diese Umsetzung der Maßnahmen. Also man kann sich irgendwie nicht richtig vorstellen, was da eben dann wirklich dann gemacht worden ist. Und es ist ja unübersichtlich. Teilweise kann man aber durchaus zu dem Schluss kommen, dass einige der Maßnahmen eben vor allen Dingen auf dem Papier passieren und die behördeninterne Durchdringung der Maßnahmen nicht besonders groß sein kann. Also was wir als einen großen Problemkreis beziehungsweise auch eine Leerstelle gesehen haben, ist, dass man auf der einen Seite natürlich Empfehlungen umgesetzt hat, dass man da neue Institutionen und neue Verfahrensweisen auf den Weg gebracht hat in den Jahren und vor allen Dingen eben auch das Bekenntnis eben zu einer veränderten Behördenpraxis eben durchaus eben auch abgegeben hat. Aber also auch von Seiten jetzt einer wissenschaftlichen Begleitforschung ist zum Beispiel total unklar, welche konkrete Wirkung in der Praxis eben auch erzielt worden ist. Und da wünschten wir uns eigentlich eben auch in der Zukunft noch ein bisschen mehr Evaluation, weil man kann dann eben auch gar nicht beurteilen, inwieweit eben die Empfehlungen noch umzusetzen sind. Ja, also inwieweit sind diese Maßnahmen wirklich konsolidiert und in der Praxis vor allen Dingen wirkungsvoll. Und das bleibt bis zum heutigen Tage oftmals sehr offen.
Das klingt ja jetzt erstmal recht ernüchternd. Konnten Sie denn auch Beispiele finden, wo ja eine konkrete Handlungsempfehlung umgesetzt wurde, wo man wirklich auch Fortschritte erzielt hat in den Bereichen Polizei, Justiz und Demokratieförderung? Das sind ja so die Felder, die Sie sich angeschaut haben. Konnten Sie irgendwelche konkreten politischen Maßnahmen, Reformen etc. feststellen?
Also wie gesagt, wir haben diesen Ländervergleich, wir haben einen großen Fokus auf Sachsen gelegt, weil da war nun mal auch die Auftraggeberin-Seite, ja, zur sächsischen Polizei, Justiz und Demokratieförderung. Aber wir haben auch einen Fokus auf Thüringen und Hessen gelegt und das kommt auch nicht von ungefähr. Ja, Hessen als ein Land, wo da NSU mehrfach gemordet hat. Thüringen, das Land, aus dem der NSU ursprünglich stammt, ja, dieses sogenannte Kerntrio der NSU-Terroristen stammt ja aus Jena und mit ihrem näheren Umfeld. Und deswegen haben wir da eben auch nach Thüringen geguckt. Und in Thüringen hat es unter der alten Landesregierung seit 2011 durchaus eben auch starke Bemühungen gegeben. Erstmal eben, dass man sich damit auseinandergesetzt hat, eben, dass es diese Untersuchungsausschüsse gab und dann diese Empfehlungen, die diese Untersuchungsausschüsse formuliert haben, in ihren mehrheitlichen Voten, aber auch in ihren Sondervoten, die sind zum Teil eben auch auf den Weg gebracht worden. Da gab es Erfolge, zum Beispiel des verbesserten Informationsaustauschs, einer stärkeren behördlichen Verzahnung und der Bündelung von Wissen und Kompetenzen bei der thüringischen Polizei. Man hat auch Kriterien zum Erkennen von Rechtsterrorismus festgelegt und weiterentwickelt, ja, und da auch eine gewisse Transparenz geschafft. Man hat einen Entschädigungsfonds für NSU-Opfer, für Rechtsterrorismus-Betroffene auf den Weg gebracht. Man hat dort auch einen aufenthaltsrechtlichen Schutz für Betroffene rechter und rassistischer Gewalt etabliert. Und man hat zum Beispiel eben auch den behördlichen Austausch verbessert und Veranstaltungen zu diesem Thema Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, in dem Ausbildungswesen und im Weiterbildungswesen verzahnt. Da gab es einiges. Nebenbei auch, oder also ganz besonders wichtig auch, die Neustrukturierung des Demokratielandesprogramms und eine höhere finanzielle Förderung von Demokratieförderprojekten, die ja nicht eine Intervention oder eine Repression von Rechtsterrorismus erzielen sollen, sondern die eben eine Prävention, eine vorbeugende Wirkung haben für Radikalisierung also eine Gewaltprävention und eben auch eine Verhinderung von rechter, rassistischer und antisemitischer Handlungsorientierung und dann Gewalttaten. Ja. Und so wurde einiges auf den Weg gebracht, also auch die Forschung wurde gestärkt, die Einbeziehung von Forschungsergebnissen in die Praxis, aber eben auch zur Archivierung von NSU-Akten. Ja, eine Erinnerungsstätte für die Opfer des NSU wurde in Erfurt geschaffen. Da gab es einige positive Dinge. Es gab aber eben auch Defizite, das muss man eben benennen. Also zum Beispiel ist bis heute keine zentrale Staatsanwaltschaft für Hasskriminalität eingerichtet worden, ja, oder für politisch motivierte Kriminalität, obwohl das immer wieder gefordert wird. Und auch was so den Fortbildungsbereich anbetrifft, da ist durchaus noch Luft nach oben, ja, im Sinne einer systematischen Verbesserung des Aus- und Fortbildungswesens für Polizeibeamtinnen, aber eben auch für Justizbeamte, ja.
Sie haben eben die Zivilgesellschaft angesprochen. Oftmals ist es ja auch eben die Zivilgesellschaft, die zum Beispiel ja auch so eine Fehlerkultur in den staatlichen Behörden anspricht und für einen kritischeren Umgang sozusagen mit den eigenen Strukturen plädiert. Wie könnte denn so ein konstruktiver Dialog zwischen staatlichen Behörden und zum Beispiel aber auch Zivilgesellschaft aussehen, ja, um da halt auch gemeinsam sozusagen ja, Verbesserungen voranzutreiben?
Ja, also es ist vor allen Dingen sehr wichtig, dass es da eine Regelmäßigkeit gibt und eine Institutionalisierung, das heißt eben auch eine Aufdauerstellung eben dieses Austausches. Ja, und das sagt man auch in anderen Zusammenhängen dann, also Menschen, die sich so ein bisschen mit Bildung und zivilgesellschaftlichen Strukturen auskennen, die kennen dann den Ausdruck der Regelstrukturen. Und da geht es eben auch darum, eben, dass man das nicht eben als ein besonderes i-Tüftelchen mal sieht, sondern dass es gerade eben auch in den Pflichtveranstaltungen, in den Pflichtmodulen der Aus- und Weiterbildung da eben auch diese Verzahnung gibt, dass es da eben auch Ausbildungsmodule zusammen mit Zivilgesellschaft eben stattfinden und zwar eben auch mit einem erweiterten Kontingent. Also uns wurde dann eben auch von Sachsen berichtet zum Beispiel, dass ja da zu wenig Stellen in den entsprechenden Lehrgängen vorhanden wären. Ja, dann muss man eben letzten Endes auch diese Ressourcen schaffen, um die Kompetenzen zu schaffen. Ja, also in Thüringen gibt es ja einen Landespräventionsrat, es gibt ja eben auch eine Stabsstelle Polizei Extremismusprävention, da wird schon viel getan und da wird eben auch versucht, eben auch Akteurinnen an den Tisch zu bringen. Es ist die Frage, inwieweit das eben auch dann letzten Endes bis an die polizeiliche Basis und bis zu jede Staatsanwältin, jede Richterin durchdringt, was dort eben auch miteinander gesprochen wird. Und es ist halt wichtig, dass eben nicht nur eine punktuelle Zusammenarbeit dann mit zivilgesellschaftlichen Initiativen, mit Expertinnen im Feld zum Perspektivenaustausch stattfinden, sondern dass dann eben letzten Endes eben auch einschlägige Veranstaltungen eben eine Fortsetzung erfahren und da zum Beispiel eben auch Angebote dann auf Dauer bestehen und es diese Austauschrunden gibt. Das ist eine Möglichkeit und da sehen wir eben auch noch einen gewissen Bedarf.
Zumal, wenn man jetzt auch daran denkt, dass gerade so Programme und Projekte zur Demokratieförderung ja eigentlich in regelmäßigen Abständen mit Kürzungen zu rechnen haben, ist das sicherlich auch erstmal noch ein Punkt, den man sich betrachten muss. Vielleicht nochmal so abschließend, 2012 hat die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel versprochen, dass man alles tun möchte, um sich ja mit den Verbrechen auseinanderzusetzen, dass die sich eben nie wieder wiederholen würden. Aus heutiger Sicht, wurde denn dieses Versprechen mit Blick auf die Datenlage, mit Blick auf die Ergebnisse oder die Zwischenbilanz Ihrer Studie eingelöst?
Leider nicht. Das ist halt diese bittere Erkenntnis, beziehungsweise soll das eben auch Ansporn sein, auf allen Ebenen, auf Bundesebene, auf Landesebene, dort, wo es möglich ist, auch von staatlichen Akteuren aus, von den Regierungen auf Landes- und Bundesebene aus, da nochmal nachzufassen. Und unsere Studie soll da gerade ein bisschen Impuls geben. Also das geht dann weniger aus diesen Akten hervor und aus den Antworten der Regierung, ja, und aus den Selbstauskünften, sondern eben auch aus den Erfahrungen, die wir nun in der Interviewführung und aufgrund eben dieser Expertisen von zivilgesellschaftlichen AkteurInnen und ExpertInnen gewinnen konnten. Also was zum Beispiel ein Ausbau noch Fehler Kultur bei Polizei und Justiz anbetrifft, was interkulturelle Kompetenzen auch in Ausbildung von Behörden anbetrifft, was den Opferschutz anbetrifft, was auch das Erkennen von Rechtsextremismus als Tathintergrund im Alltag der Strafverfolgungsbehörden und der Sicherheitsbehörden anbetrifft, da ist durchaus noch Luft nach oben und da muss eben nachgegriffen werden. Das ist eben auch kein nice to have, sondern das ist eine Notwendigkeit und das ist man letzten Endes nicht nur den Angehörigen, den Betroffenen, den Opfern und Hinterbliebenen schuldig, sondern das ist man der ganzen Bevölkerung schuldig. Ja, das sind eben letzten Endes eben auch Schutzpflichten des Staates und Garantien, die er abgibt, dass man hier eben auch gut in diesem Land leben kann, ohne dass man von Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus bedroht werden muss. Und da gilt es eben letzten Endes dann auch da entsprechend nochmal sich hinzusetzen und da eben stärker nachzufassen. Das betrifft eben auch, wie Sie gesagt haben, die Verstetigung von Demokratieschutz, was außerhalb von staatlichen Behördenhandeln angesetzt ist, ja, in Zeiten, wo daran gespart wird, dass Demokratie vor Ort konkret gefördert wird, muss natürlich dann eben auch der Staat ins Handeln kommen und entsprechend diese zivilgesellschaftlichen Strukturen, Initiativen und Projekte absichern, dort, wo sie angegriffen und bedroht sind.